Teil 4 Emanuel und ich habe diesem Teil 4 eine Überschrift gegeben. Tue ich auch selten, aber ich habe gedacht, es gibt eine coole Überschrift und die Überschrift für meine Predigt ist durch die Wüste zu einem neuen Auftrag. Wenn ich so mit euch rede, mit dem einen oder anderen, der auch hier so per E-Mail oder per Telefon mit mir und mit meiner Frau Kontakt aufnimmt, dann habe ich das Gefühl, dass wir uns oder dass ihr euch in einer Wüstenzeit befindet. Als wäre es trocken, als wäre es schwer. Viele von euch sind im Homeoffice, haben keine oder nur wenige Kontakte und es fühlt sich irgendwie alles so trocken an, wie in einer Wüste. Vielleicht habt ihr schon finanzielle Sorgen. Vielleicht macht ihr euch Sorgen um euren Arbeitsplatz. Ihr müsst ganz viele Anforderungen in eurer Familie jonglieren. Die Kinder sind zu Hause und haben Homeschooling. Ihr habt Herausforderungen mit den technischen Dingen. Ihr müsst die Kinder bei Laune halten. Also ganz, ganz schwierige Herausforderungen, in denen wir stehen und denen wir eigentlich schon viel, viel zu lange stehen und jetzt auch mit dieser neuen Entwicklung ein bisschen frustrierend vielleicht, dass es eben nicht so schnell zu Ende ist. Und jetzt stehen wir schon in dieser Herausforderung und dann kommt irgendeine zusätzliche Sache, eine Kleinigkeit vielleicht oder eine größere Sache, wie zum Beispiel, dass ein neues Haustier bei dir einzieht. Und du kannst viel ertragen und du bist tapfer und du hast es eigentlich bisher ganz gut geschafft. Aber jetzt dieser Tropfen, der lässt den Eimer überlaufen. Und jetzt kannst du nicht mehr. Jetzt verlierst du den Mut. Und wenn du das bist, wenn du dich so fühlst, dann ist diese Predigt heute besonders für dich. Es gibt in der hebräischen Bibel einen Propheten, der Prophet Elia. Und im ersten Buch der Könige, das ist also so im ersten Drittel der hebräischen Bibel, im ersten Buch der Könige, in dem Kapitel 18 und 19, wird uns eine Geschichte erzählt, die ich unglaublich witzig und unglaublich spannend finde und vielleicht auch sehr relevant für unsere Situation. Da ist es so, dass der Glaube an Gott eine schwere Identitätskrise bekam. Es war überhaupt nicht mehr cool, in die Kirche zu gehen. Es war überhaupt nicht cool, an Gott zu glauben. Und der Prophet kam nicht nur unter Druck als Prophet, sondern das ging richtig hart zu. Also die Propheten wurden damals tatsächlich auch umgebracht und alle, die an Gott geglaubt haben, wurden umgebracht. Der Prophet konnte, und das hören wir gleich, zwar vorübergehend noch einen Erfolg verbuchen und auch Gottes Gericht in irgendeiner Weise sichtbar werden lassen, aber dann kippte die Stimmung dramatisch. Damals war es so, dass die staatlich geförderte Religion und der gesellschaftliche Mainstream, so wie heute auch, in Richtung Baal-Verehrung ging. Baal, dem Fruchtbarkeitsgott, wurde gehuldigt. Aber es ist tatsächlich so, und das hat Elia dann auch gemerkt, er hat gesagt, wir diskutieren hier gar nicht, was ist jetzt richtig, ist jetzt Jahwe, Gott, richtig, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Oder ist Baal richtig? Er meinte, und ich glaube, das ist jetzt auch wieder so eine Zeit, in der wir sind, dass die Menschen um uns herum Erfahrungen brauchen. Damals jedenfalls war es so. Und vielleicht, wenn du schon länger Jesus nachfolgst und dir bewusst wird, dass Gott mit dir ist, und du ihm beginnst, richtig zu vertrauen. Vielleicht kannst du anfangen zu glauben, dass wenn du betest, wenn du sprichst, dass Menschen um dich, in deinem Umfeld, dass sie Erfahrungen machen. Natürlich kommt es zu kritischen Rückfragen. Natürlich wird die Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Aber dafür hat uns Jesus ja in diese Welt geschickt. Er hat gesagt, ich habe euch erlöst und ich sende euch in die Welt. Ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt, um den Menschen das Licht zu bringen, um den Menschen eine Erfahrung zu vermitteln, dass ich sie liebe. Schon der Mose, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, als Gott ihn berufen hat, da hat er Zweifel gehabt und hat sich gefragt, was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und mich nicht auf mich hören? Die werden bestimmt sagen, Das hast du dir alles eingebildet. Der Herr ist dir gar nicht erschienen. Und genauso wirst du vielleicht auch denken, wenn du am Ende dieser Predigt ermutigt bist und sagst, ich gehe jetzt durch die Wüste durch, aber am Ende dieser Wüste wartet ein neuer Auftrag für mich, weil ich Gott erlebt habe in der Wüste. Vielleicht sagst du dann, ja, aber werden die Menschen mir überhaupt glauben? Die Gegner Jesu, die haben Aussagen gemacht, die nicht übereinstimmen. Markus berichtet es uns und wenn man das so zusammenschneidet, Markus Kapitel 14, 56 und 59, da unterstreicht er das. Die Gegner Jesu, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Ihre Aussagen und Zeugnisse stimmten nicht überein. Aber in unserem Falle ist es tatsächlich so, die Aussagen des ganzen Buches der Bibel, den einzelnen Büchern, die in diesem großen Buch zusammengefasst sind, die über 40 Autoren, die in 1500 Jahren all das zusammengestellt haben, den hebräischen Teil und das Neue Testament, alle ihre Zeugnisse und die Menschen, die dort auch zu Wort kommen, alle ihre Zeugnisse stimmen überein. Und Paulus bringt es nochmal auf den Punkt, in dem er sagt, es ist wirklich wahr, Gott ist mit uns. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr ferne von Gott. Du bist, obwohl du jetzt in dieser Wüstensituation vielleicht bist, nicht mehr ferne von Gott. Gott ist dir ganz nahe, sondern du hast, ich habe, wir haben das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Also, das, was ich dir sage, ist zuverlässig und es ist bezeugt. Und das ist diesem Elias wirklich passiert. Und du kannst dich an ihm, du kannst dich an ihm orientieren und von ihm lernen. Also zurück zu dieser Geschichte. Der Glaube an Jahwe gerät unter Druck. Der Mainstream war Baal, nicht mehr Gott. Alles andere, Konsum, Diesseitigkeit, die Welt, Wirtschaftswachstum, was auch immer, aber auf keinen Fall Gott. Und da vollführt der Elia eine enorme Machtdemonstration. Er sagt so, bevor wir jetzt hier lange diskutieren, wollen wir doch mal sehen, wer wirklich Gott ist. Und er stellt sich dahin auf den Berg Karmel und sagt zu dem Volk Israel, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wie lange wollt ihr unentschlossen sein? Wie lange wollt ihr euch beide Optionen offen halten? Ist der Herr Gott? Also ist der Herr Gott? So folgt ihm nach. Ist es aber Baal? So folgt ihm nach. Also entscheide dich. Mach ganze Sache. Ist es Jesus, dem du nachfolgst? Ist er Gott? Dann folge ihm nach. Ist er nicht Gott? Dann folge irgendwelchen anderen Göttern nach. Und dann sagt der Elia, und diese Geschichte, du musst sie für dich zu Hause in der Hoffnung für alle vielleicht oder in der Schlachter 2000 Bibel mal nachlesen. Also er sagt, jetzt machen wir mal ein Experiment, jetzt machen wir mal eine Gotteserfahrung. Ihr Baalspriester, ihr könnt jetzt einen Altar aufbauen und ihr könnt einen Ochsen schlachten oder zwei und ihr könnt dann tun, was ihr tun müsst. Und wenn Feuer auf euer Opfer kommt, dann ist Baal Gott. Und wenn ich den Altar baue und ich da opfere und ich bete und Feuer kommt runter, dann ist Jahwe Gott. Und die Israeliten sagten, coole Idee, super Sache, genau so machen wir es. Dann schauen wir ja mal, wer hier Gott ist. Und die Baalspriester, die haben also dann sich an die Arbeit gemacht, haben diesen Altar aufgebaut und so weiter. Und dann schreibt dieser Bericht, sie hüpften um den Altar, den sie gemacht haben. Also dieses Wort, was hier gebraucht wird, ist schon, dass man sich lustig darüber macht. Also sie haben so rituelle Tänze um diesen Altar gemacht und bis mittags und es passierte einfach überhaupt gar nichts. Keine Antwort, keine Reaktion, gar nichts. Und sie haben sich geritzt und haben geschwitzt und haben getanzt und gemacht und getan und es ist überhaupt nichts passiert. Und um die Mittagszeit, dann beginnt der Elia zu spotten. Also er schaut sich das alles an, wie da so rumtanzen Israelis drumherum, das ganze Publikum. Und dann sagt Elia, ihr müsst lauter rufen, sonst hört euer Gott es nicht. Also schreien sie lauter. Und dann sagt er, bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken. Bestimmt denkt er gerade an irgendwas anderes. Ihr müsst lauter rufen. Und ein bisschen später sagt er, ah, ich weiß, was ist. Der sitzt gerade am Klo. Oder er ist verreist. Vielleicht schläft er noch. Dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Also der Elia, der macht sich richtig lustig, macht sich richtig viele Feinde da auch noch und so. Also das ist eine total witzige Geschichte, weil sie auch zunächst einmal gut ausgeht. Und dann gibt es eine spektakuläre Machtdemonstration. Dann geben die also auf, die Baalspriester, und Elia baut sein Altar auf, so wie Gott es gesagt hat. Er macht das noch ein bisschen schwierig mit Wasser und allem drum und dran. Das musst du für dich persönlich nachlesen. Und dann spricht er ein einfaches Gebet. Und nach diesem Gebet antwortet Gott und es kommt Feuer vom Himmel und verzehrt das Opfer. Und alle sind total erschrocken. Alle sind total erschüttert. Und sie sagen, Gott ist Gott. Wir wollen ihm nachfolgen. Aber das war ein Sieg, eine echte Demonstration der Herrlichkeit Gottes. Aber die damaligen Herrscher, die damaligen politischen Führer, vor allen Dingen die Königin Isabel, die fand das überhaupt nicht lustig. Und die unterlegene Seite, die holt jetzt zum Gegenschlag aus. Und jetzt erleben wir den Elia vielleicht in der Situation, in der du gerade jetzt bist. Der konnte viel ertragen. Aber diese Drohung, die jetzt zu ihm ausgesprochen wurde, die bringt den Eimer zum Überlaufen. Die ganze Zeit ist Gott mit Elia und er ist auch sich sicher, dass Gott mit ihm ist. Er ist mutig. Er ist so mutig, dass er sogar so sicher ist, dass er die ganzen Leute, die da was versuchen, auch noch verspottet. Aber jetzt in Kapitel 19, Vers 3, packt ihn die Angst und er rennt um sein Leben und er flieht nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dann lässt er seinen Diener zurück, der ihn bis dahin begleitet hatte, und wanderte alleine einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Und jetzt hören wir, wie er betet. Herr, ich kann nicht mehr. Und er stöhnte das. Herr, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. So fertig, dass ich nicht mal mehr leben will. Lass mich sterben. Irgendwann werden die mich sowieso umbringen. Warum nicht jetzt? Und dann legt er sich unter den Ginsterstrauch und schläft ein. Im Grunde ist das eine gute Situation, weil Elia selbst war jetzt am Ende. Er konnte nichts mehr machen. Eben noch war er mutig und stark, aber jetzt kann er nichts mehr machen. Er ist mit seinen eigenen Möglichkeiten am Ende. Vielleicht bist du gerade in dieser Situation, dass du mit deinen eigenen Möglichkeiten am Ende bist, dass du nichts mehr machen kannst. Aber gerade in dieser Krise, in dieser Situation, kommt es zu einem Umschwung. Gott selbst greift ein. Und was Gott zunächst tut, ist, er sorgt dafür, dass der Prophet sich stärkt. Er muss sich stärken, damit er den neuen Auftrag, den Gott für ihn hat, überhaupt ausführen kann. Er muss neu aufgerichtet werden. Also in der Geschichte hört sich das dann so an. Plötzlich, also er schläft jetzt, das war das Bild, was wir eben gerade hatten, er schläft unter dem Ginsterstrauch, plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Und ein Engel steht bei ihm und fordert ihn auf, Elia, steh auf und iss. Und als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war, und einen Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf und sagt, steh auf, Elia, und iss, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Ähnlich hat Paulus der Schiffsmannschaft geraten, als sie in diesen Sturm gekommen sind, in diese aussichtslose Situation. Da ist auch ein Engel dem Paulus erschienen und hat gesagt, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet leben, das Schiff geht verloren, aber ihr werdet leben. Und dann sagt er genau dasselbe zu der Schiffsmannschaft. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Und das ist der erste Schlüssel für dich, der du dich in einer Wüstensituation befindest, der du an den Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Der Engel sagt zu dir, du musst dich stärken. Du musst Brot zu dir nehmen und Wasser, lebendiges Wasser. Und der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und du kannst dich stärken, wenn du anfängst, über die Dinge nachzudenken, die der Vater, die Jesus dir zugesagt haben. Du kannst die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes aufschlagen. Du kannst lesen, was Jesus gesagt hat, wie Jesus Menschen begegnet ist. Und du kannst für dich, indem du liest, hören, wie Gott ist. Hans-Georg hat letzten Sonntag gesagt, Jesus zitiert, der gesagt hat, wenn du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Ihr müsst euch stärken. Ihr müsst euch stärken, indem ihr eure Stimme erhebt und Gott preist und ihn anbetet. Du kannst selbstverständlich eine Serie auf Netflix gucken und du kannst selbstverständlich deine Zeit dafür einsetzen und du wirst dich vielleicht auch lustig amüsieren. Aber wenn du diese Stunde dazu nutzt, um zu beten, bewegst du etwas in der unsichtbaren Welt und du schaffst Ewigkeitswerte. Du schaffst etwas, was über uns hinaus wirkt. Und du kannst dich entscheiden, was du machen möchtest. Und der Paulus, der nimmt dann Brot und dankte und brach's und gab's ihnen und sprach. Und sie wurden gestärkt. Also der Elia, der stand auf, aß und trank und dann gab ihm diese Speise so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und das ist auch bemerkenswert, weil hier die Zahl 40 vorkommt und das spielt an auf die Befreiung Israels aus Ägypten, die 40 Jahre durch die Wüste gingen. Und Gott hat sie wunderbar versorgt. Gott war die ganze Zeit bei ihnen. Oder Jesus ist, nachdem er getauft wurde, 40 Tage in die Wüste geführt worden. Und der Vater war bei ihm und sein Wort, seine Zusagen haben ihn gehalten. Und der geht jetzt also voll Glauben gestärkt diesen Weg auch zurück durch die Wüste und kommt an den Berg Gottes. Und dort geht er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Und plötzlich spricht der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Was machst du hier? Und der Elia, der erzählt jetzt Gott seinen ganzen Frust. Er sagt, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich alleine, und nun trachten sie mir auch noch nach dem Leben. Und Gott sagt nicht, oh du Armer, das tut mir jetzt aber echt leid, was kann ich für dich tun? Sondern er antwortet, komm aus deiner Höhle heraus. Komm aus deiner Höhle heraus, hör auf dich zu verstecken, tritt vor mich hin, dann will ich an dir vorübergehen, dann will ich, dass du mich neu erlebst, dann will ich dich auch in deinem Inneren neu aufrichten, dass du eine neue Berufung bekommst. Also eben sagt Gott zu ihm, du musst dich stärken. Und als der gestärkt war, sagt Gott zu ihm, jetzt kommst du noch aus deiner Höhle heraus, jetzt kommst du noch aus deinem Frust heraus, jetzt trittst du heraus aus deinen Vorwürfen, jetzt lässt du das alles hinter dich, komm aus deiner Höhle heraus. Und ich glaube, das sagt Gott auch zu einigen von euch, zu dir heute Morgen. Stärk dich und dann komm aus deiner Höhle heraus. Und dann zieht ein heftiger Sturm auf. Das ganze Felsbrocken aus dem Berg heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Und als nächstes bebte die Erde und auch im Erdbeben war der Herr nicht. Und dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht drin. Und ich versuche mir das so verfilmt vorzustellen, wie spektakulär das gerade ist, wie der Elia da hin und her gezerrt wird von dem Wind und von dem Erdbeben und von dem und das Feuer da lodert und so. Und nach dem Feuer kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Plötzlich ist es ganz still. Plötzlich flüstert es. Und er verhüllt sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und ich habe mich gefragt, warum ist Gott nicht im Erdbeben? Warum ist Gott nicht im Sturm? Warum ist Gott nicht im Feuer? Warum ist Gott in dem Flüstern des leisen Windes? Ich sag dir warum. Weil Gott ganz nahe ist. Er ist dir ganz nahe. Und weil er ganz nahe ist, braucht er gar nicht laut zu reden. Er ist ganz nahe und er flüstert: Elia, was tust du hier? Elia, was tust du hier? Gott war die ganze Zeit mit Elia. Gott war die ganze Zeit bei ihm. In der Wüste hin und in der Wüste zurück. Während er frustriert unter dem Ginsterstrauch schlief, während er sich den Tod herbeiwünschte, die ganze Zeit war Gott mit Elia. Und auch jetzt flüstert er und sagt: Was tust du hier? Und möchte dir das heute Morgen zusprechen: Gott ruft dich in seine Nähe. Er wird dich niemals verlassen und dich niemals im Stich lassen. Und wenn du Jesus nachfolgst und als Nachfolger Jesu wie dieser Elia frustriert und desillusioniert und erschöpft in der Wüste bist, dann sagt Gott zu dir: Stärke dich, komm aus deiner Höhle heraus und hör mir zu. Und wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, dann wäre es vielleicht jetzt eine gute Gelegenheit, dich diesem Gott anzuvertrauen, von dem du hörst, dass er so viel stärker ist als irgendwelche anderen Götter, die eigentlich überhaupt keine Götter neben ihm sind. Vielleicht möchtest du ihm dein Leben anvertrauen, der zu dir sagt: Ich werde dich niemals verlassen. Ich lade dich ein in meine Gegenwart. Ich habe mein Blut für dich vergossen, dass du nicht mehr alleine durch dein Leben stolpern musst, sondern dass ich dir anbiete oder dass ich dich einlade, in meiner Nähe zu sein. Dann jedenfalls wird deine größte Not zu einem kostbaren Schatz. Und zwar dann, wenn du deine Not Gott anvertraust, wenn du sagst: Gott, so schaut's aus. Und das ist ja auch nichts anderes als Gebet, dass wir mit Gott über unser Leben reden und Gott mit uns redet über das, wie er es dann sieht. Und der Elia erzählt nochmal exakt dasselbe. So mit anderen Worten, als habe Gott, hatte er nicht das Gefühl, dass Gott ihm jetzt schon zugehört hat. Weil die zweite Frage, was tust du hier, ist doch eine Reflexionsfrage, wo der Elia hätte sagen müssen: Oh Mann, vielleicht habe ich es doch vercheckt. Also er sagt: Ach Herr, du weißt und so weiter, ich habe eifrig versucht und sie haben den Bund gebrochen und niedergerissen und so weiter. Nun bin ich alleine übrig geblieben, ich bin alleine und nun trachten sie mir nach dem Leben. Und er schüttet sein ganzes Selbstmitleid vor Gott aus. Und auch das darfst du tun. Gott versteht dich. Gott sieht, wie es dir geht. Du darfst ihm das schon sagen. Aber du sollst da nicht stehen bleiben, weil Gott dich jetzt, so wie den Elia auch, zu einem neuen Auftrag ruft. Gott geht gar nicht ein auf das, was Elia da an der Stelle sagt. Er sagt nicht: Ja, es tut mir leid und so weiter, sondern unmittelbar nachdem der Elia erzählt, wie es ihm geht, sagt Gott: Ich gebe dir einen neuen Auftrag. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Geh hin. Und Gott sagt das auch zu dir heute Morgen. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Du darfst dich freuen, egal wo du gerade stehst. Lass dich stärken. Tritt aus der Höhle heraus. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Und ich bin unglaublich ermutigt, wenn ich so höre, wie einige von euch sich rufen lassen. Wir beginnen mit einer ganzen Reihe Kleingruppen, die auf Zoom stattfinden. Und das ist eine super Chance. Du musst dich mal darauf einlassen und das erleben, wie kostbar die Gespräche sind, wie man sich austauschen kann, wie praktisch das ist. Und unsere Kleingruppen dauern ja auch nicht ewig, die dauern eine begrenzte Zeit, ein knappes, mehrere Monate nur, und dann beenden sie sich wieder und dann kann man wieder neu anfangen. Das heißt auch, du musst dich da nicht ewig verpflichten, sondern nur eine begrenzte Zeit einfach mal mit ein paar Menschen zusammen gemeinsam gehen. Weißt, was für eine Chance, dass wir überall hingehen können jetzt. Dass wir nicht lokal begrenzt sind an einen Ort, sondern überall unbegrenzt hingehen können, jeden einladen können, Teil zu sein. Ich finde das fantastisch. Es ist eine super Gelegenheit. Und ich sage euch eins, wir kommen durch die Wüste durch. Wir kommen durch die Wüste durch. Und am Ende dieser Wüste wird ein neuer Auftrag stehen. Auch für uns als Gemeinde. Es wird ein neuer Auftrag da sein. Und wir brauchen dann alle Energie und alle Ressourcen und alles Engagement, um diesen Auftrag zu erfüllen. Gott sagt zu dir, Gott sagt zu uns, du musst dich stärken und komm aus deiner Höhle heraus. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Möchtest du dich neu rufen lassen von Jesus? Vielleicht bist du schon lange im Glauben und bist am Ende frustriert. Und du hörst jetzt, ich habe noch einen Auftrag für dich, ist noch nicht zu Ende. Wir kommen durch diese Wüste durch. Und am Ende wird es schöner sein, als es am Anfang war. Es werden unvorstellbare Dinge noch vor uns liegen. Wir sind in vielem noch ganz am Anfang von dem, was Gott uns eigentlich zugesagt hat. Ich möchte dich ermutigen, dass du durch diese Wüste durchgehst, dass du dich am Beispiel von Elia orientierst. Und dass du glaubst, dass Gott dich nicht nur durch die Wüste hindurchführt, sondern dir auch am Ende einen neuen Auftrag gibt. Und jetzt wollen wir am Ende dieses Gottesdienstes ein Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Und in diesem Gebet steckt auch viel von dieser Berufung drin. Wenn wir zu unserem Vater beten können und sagen, lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Sei mega gesegnet. Bis nächsten Sonntag.